Klartext, der Aschu-Talk mit Nicoletta Cimino, wird euch präsentiert vom Kärcher Store in Lies. Wir vom DLC-Team beraten, verkaufen und pflegen alle Kärcher-Geräte. Mit Kärcher wird dein Zuhause wieder wow. Mehr unter dlc-lies.ch.
Willkommen im Klartext, im Aschu-Talk auf aschur.ch, Radio Kanal 3. Und als Podcast auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Jede Woche rede ich hier für eine Stunde lang mit einem interessanten Menschen. Heute ist jemand zu Gast, den man auf Aschur wöchentlich lesen kann, in ihrer Kolumne, zusammen mit der Leisser SP-Politikerin Oriana Pardini. Er ist Berufsoffizier, Podcaster, SVP-Grossrat, Autor und in diesen Tagen jetzt erscheint sein neuestes Buch «Live Bold – Ein Kompass für Männer». In diesem Buch geht es um Männlichkeit, um das Mannsein. Heute willkommen bei mir im Klartext, Matthias Müller.
Merci vielmals, merci, dass ich hier bin.
Sehr gerne. Zum Start ein bisschen Klartext von euch. Ich gebe euch 5 Wortpaar und ihr müsst euch immer für eins entscheiden, und zwar ohne Erklärung. Seid ihr bereit?
Ja.
Also, Fürsorglichkeit oder Disziplin?
Disziplin.
Kampfjet oder Drohne?
Kampfjet.
Donald Trump oder Ronald Reagan?
Reagan.
Bio oder Bern?
Bio.
Schreiben oder lesen?
Lesen.
Gut, ist schwierig gewesen.
Ja. Ja, effektiv. Also das Letzte vor allem, das ist schwierig, das Erste auch.
Ja, das Erste, Fürsorglichkeit oder Disziplin. Ja. Wir reden da vielleicht noch darüber, weil das, dir sagt ja in eurem Buch, dass das ein bisschen zusammengehört.
Genau.
Ich möchte euch gerne vorstellen, ihr seid 1970 zu Biel auf die Welt gekommen. Ihr habt hier die Schule gemacht, auch das Gymnasium. Dann habt ihr an der Uni Bern Psychologie und Medienwissenschaften studiert. Ihr seid Berufsoffizier, Oberst im Generalstab der Schweizer Armee. Ihr seid seit 2014 im Grossrat für die SVP. Ihr seid Autor, Podcaster. Ihr habt einen eigenen Podcast. Er heisst «Der stoische Pirat». Ihr habt aber auch, also ihr macht auch den offiziellen Podcast für die Schweizer Armee. Ihr habt bis jetzt 4 Bücher geschrieben. Ein Führungsbuch, das heisst «Wie entscheiden Sie?». Nachher das Buch «Gedanken eines stoischen Piraten». Nachher ein Buch, das heisst «Piraten». Und jetzt eben das neueste Buch «Live Bold». Ihr seid mit einer Schweiz-Kanadierin verheiratet. Ihr lebt und seid Vater von 3 Kindern, die schon fast erwachsen oder erwachsen sind, habe ich etwas Wichtiges vergessen.
Nein, das ist gut.
Das ist etwa komplett.
Gut. Genau.
Das neue Buch, das heisst «Live Bold» und es geht um Männlichkeit. Warum habt ihr das Buch geschrieben?
Ja, warum habe ich das geschrieben? Es ist ein Thema, das mich schon länger beschäftigt. Also, was heisst Männlichkeit? Was ist Mannsein? Oder man diskutiert ja das in den letzten Jahren, also hat man Männlichkeit schon diskutiert, aber vor allem auch eher negativ, also mit dem Begriff toxische Männlichkeit, oder? Und man hat die Gedanken gemacht, ja, was ist denn eben, gibt es das überhaupt, toxische Männlichkeit? Was ist das Gegenteil von toxischer Männlichkeit? Also die gute Männlichkeit, wenn es die gibt. Und was mich vor allem bewegt hat, also ich habe vor etwa 1,5 Jahren mal einen Beitrag, also auf meinem Podcast eben, «Der stoische Pirat», habe ich schon mal ein Thema gemacht, habe ich das mal schon mal behandelt gehabt. Bin nachher interessanterweise noch vom Schweizer Monat, von dieser traditionellen Zeitschrift angegangen worden. Und bis ich dann auch Autor dort, hat der Artikel übrigens über Männlichkeit schon im Nebelspalter veröffentlicht worden. Also dort hat es so ein bisschen angefangen. Aber was ist die Auslösung? Ich habe mal für mich selbst mal überlegen, was ist Männlichkeit? Und das andere ist, oder ich habe durch das, dass ich vielleicht auch im Militär tätig bin, sehr viel auch mit jungen Leuten zu tun. Also mit eben um die 20 herum, 20 bis 30. Und ich habe auch dort gemerkt, dass viele offene Fragen sind. Und auch spannend ist eben jetzt gerade in den letzten Jahren oder in den letzten, seit ich den Militär-Podcast mache, bekomme ich relativ viel auch Leute, die mich über soziale Medien kontaktieren, vor allem auch junge Männer. Und warum auch immer, aber sie kommen nicht nur mit militärischen Fragen zu mir.
Aha, also so fast wie ein Mentor oder Vaterfigur.
Ich weiß es nicht. Also es ist einfach spannend, dass sie kommen mit Sachen, die sie beschäftigen. Und vielleicht ist das etwas, vielleicht fehlt ihnen irgendjemand, wo sie das können mit ihnen besprechen können. Und irgendwie ist es für mich ja noch schön, wenn man das Gefühl, wenn man merkt, man hat Vertrauen in die Person. Und darum habe ich irgendwie das Gefühl, irgendwo ist da ein Bedürfnis rum. Was heisst das überhaupt? Eben, Mann sein. Und darum habe ich das geschrieben.
Was ist denn das grösste Missverständnis, das es gibt, wenn es um Männer, Männer und Männlichkeit geht?
Ja, ich denke, das grösste Missverständnis ist das, dass man Männlichkeit mit Machoismus hat gleichgesetzt. Und das, was man eben das, die toxische Männlichkeit, schon, dass man dort die Begriffe zusammennimmt, oder? Also, das ist für mich schon mal falsch, oder? Männlichkeit ist so und ist etwas Positives. So Weiblichkeit etwas Positives ist. Und ich glaube, das ist der grösste Fehler, den man gemacht hat, dass man Männlichkeit mit Machoismus, mit Gewalt, mit Härte, mit Arroganz und so gleichgesetzt hat.
Ja.
Und das ist Männlichkeit nicht.
Was ist denn Männlichkeit?
Für mich ist eben genau Männlichkeit, und das ist das, was ich im Buch auch probiere zu beschreiben, ist schlussendlich auch ein tugendhaftes Leben, wo man seine Stärken, die man hat, und jeder Mann hat, und jeder Mensch hat unterschiedliche Stärken, wo diese Stärken aber auch für das Gute einsetzt, in Gesellschaft zur Verfügung stellt, seiner Familie zur Verfügung stellt. Er ist jemand, der dient, finde ich. Ein Mann ist jemand, der dient. Er dient seiner Familie, er dient der Gesellschaft. Er ist stark, er darf auch gefährlich sein, im Sinn von, ich kann, wenn es muss sein. Also er kann sich wehren, wenn es nötig ist. Oder? Und also Notwehr hilft, das soll er auch können machen. Und das ist, aber das ist definitiv tugendhaft. Der Mann ist nicht jemand, der aggressiv ist und häusliche Gewalt anwendet. Also das sind für mich nicht Männer. Das ist schlussendlich ist jemand, der eine schwache Person, wo immer noch ein jugendliches Verhalten ist. Also er ist noch nicht Mann geworden.
Jetzt ist es ja so, wenn man so ein bisschen Diskussionen mitverfolgt, wie soll ich jetzt sagen, tugendhaft, wenn man jetzt den mächtigsten Mann im Moment von dieser Welt anschaut, der Donald Trump, wird jetzt nicht tugendhaft, ist jetzt nicht das Erste, wo man in den Sinn kommt, auch wenn er zum Teil die Leute verhöhnt, auch verbal, oder wenn man die ganzen Epstein-Files anschaut, wo man irgendwie sieht, wie Männer unter sich an, mächtige Männer sich da fast noch Kinder haben zugeschanzt und so. Da ist man recht weit weg entfernt von eurem Ideal, das ihr zeichnet im Buch, oder?
Ja, also, und es ist nicht nur und absolut, also wir reden jetzt immer von Donald Trump, aber wir müssen nicht einmal so weit schauen. Ich glaube, es gibt überall gibt's genau solche Beispiele bei Mächtigen, bei Leuten, die eben Machtpositionen haben, sei es in Wirtschaft, in Politik und so weiter. Und genau das ist es, wo ich das Gefühl habe, ist ein Bedürfnis da. Also ich will eigentlich ein bisschen zurück zu dem Ritterlichen, zu dem, eben zum wieder sich selbst mal hinterfragen, ja, bin ich denn überhaupt der Mann, wo ich sein will? Will ich denn wirklich der sein, wo arrogant ist? Will ich der sein, der andere schlecht macht? Ich bin überzeugt davon, die Leute, niemand will das sein, grundsätzlich. Wir wissen, ich bin überzeugt von jedem Mensch, weiss von Natur aus, was eigentlich was gut ist und was schlecht ist. Aber es ist wie, man tut es irgendwie wie verdecken oder verstecken. Und mit dem Buch will ich eigentlich den Leuten sagen, hey, schau, es ist nichts Neues, was ich im Buch hinschreibe. Es ist eigentlich alles. Es ist,
wir zitieren da viel, Philosophen, genau. Schriftsteller.
Und eigentlich ist es nichts Neues. Und es ist schön, mir hat einen, ich habe es mehreren Leuten gegeben zum Probelesen natürlich, und einer hat mir gesagt, weißt du, es ist wie als ich es gelesen habe, ist wie ein alter Freund zurückkommt und mir sagt, hey, nimm das wieder für. Ich weiss es eigentlich. Mhm. Aber ich habe es wie ignoriert.
Und man wird natürlich auch dazu verleitet in der Welt. Es ist auch schwierig, sich das, ritterhaft zu bewahren, oder? Weil es ist oft einfacher, so eine Abkürzung zu nehmen, eigentlich.
Absolut. Und das ist ein guter Punkt, den ihr sagt. Oder die Abkürzung nehmen. Ich glaube, wir leben heute in so einer Gesellschaft, wo wir immer die Abkürzungen nehmen. Oder immer den bequemen Weg, immer den einfachen Weg. Und das ist genau das ist eins der Probleme, die wir haben. Das ist nicht nachhaltig, schlussendlich. Und was ich einfach auch noch betonen, dass jetzt Zuhörerinnen und Zuhörer das Gefühl haben, boah, oder ich sage jetzt absolut tugendhaft und so weiter.
Nein, der Superman.
Genau. Und also das ist das, was ich auch im Buch sage. Oder? Es geht ja auch darum, dass wir sind nie perfekt, aber wir können doch auch uns den Anspruch stellen, dass wir probieren, jeden Tag ein bisschen besser zu werden. Mhm. Und vielleicht die Welt ein bisschen besser zu machen.
Aber das, was ihr jetzt sagt, oder, dass man sich so eben den höheren Ideal streben und nicht den tieferen, das ist ja nicht eigentlich etwas inhärent Männliches, das ist doch einfach etwas Menschliches. Warum hat er es denn für die Männer geschrieben, das Buch?
Genau, also erstens mal habe ich das Gefühl, Männer sind heute mehr verloren als die Frauen. Mhm. Und zweitens, ich will mir nicht anmassen, dass ich für die Frauen rede.
Okay.
Mhm. Ja, und ich sehe schon auch, also ich habe so im Buch drinnen, oder, den Unterschied schon auch beschrieben, dass der Unterschied zwischen Mann und Frau, und ich denke auch in Gesellschaft, und ich, also wenn man die Geschichte anschaut, Männer und Frauen haben unterschiedliche Rollen in der Evolution. Und ich denke, dass darum rede ich auch vor allem primär für Männer.
Ja. Wenn ihr sagt, sie haben unterschiedliche Rollen, es gibt ja viele Frauen und aus dem heraus ist eigentlich auch die ganze Frauenrechtsbewegung gekommen, die uns eigentlich die Freiheit hat gegeben, die wir jetzt haben, zumindest bei uns in der Schweiz oder in Europa, ist eigentlich daraus herausgekommen, dass eben viele Frauen nicht wollen, in diesen Rollen sind, die man ihnen quasi hat zugestanden hat. Sondern es gibt Frauen, die ganz anders wollen. Die wollen ihr Leben ganz anders, vielleicht sogar nach männlichen Regeln leben. Ist denn da nicht Gefahr, dass man quasi wie wieder zurückgeht zu dem und sagt, das ist Frauensache und das ist Mannensache?
Nein, ich denke es nicht. Also, das ist schon richtig, oder? Dass man frei ist und sein Leben so kann leben, wie es eben für einen auch stimmt. Das habe ich auch drinnen, oder? Mhm. Also, sein eigenes, überhaupt mal herausfinden, also sein Leben soll leben, aber auch seine eigene Identität haben. Also, mal überlegen, wer will ich überhaupt sein. Das gilt für Frauen genauso wie für Männer. Und das ist genau etwas, das ist nicht männlich, im Grundsatz ist es nicht männlich gewesen, wenn man gesagt hat, ja, Frauen haben nichts zu sagen. Mhm. Oder? Aber, was auch nicht richtig ist, dass wir, und das habe ich heute den Eindruck, mir redet, mit dem also die Emanzipierung war absolut notwendig, aber ich habe jetzt das Gefühl, mir hat es jetzt irgendwo wie zu weit, betreibt es zum Teil fast ein bisschen weit, zu weit, und nicht im Sinne von Gleichberechtigung, sondern man tut den Frauen zum Teil einreden, du bist keine richtige Frau, wenn du nicht Karriere machst, wenn du nur Mutter bist. Also wenn ich heute mit jungen Frauen rede, oder, wo mir sagen, weißt, ich getraue mich nicht zu sagen in meinem Umfeld, dass ich Mutter und Hausfrau bin, ich schäme mich. Das ist doch absurd. Das ist doch ein wunderschöner Job und auch ein wichtiger Job in unserer Gesellschaft. Und es ist doch nicht höher anzuschauen, dass wenn jemand CEO ist, ist doch das nicht höher anzuschauen als jemand, der Mutter ist. Und ich glaube, das ist dort, wo man auch einen Fehler gemacht hat. Man hat so angefangen, so Rollen. Also weißt du, wir mit Männern anfangen überbewerten. Also ich habe das Gefühl, die Frauen müssen. Der Feminismus ist in eine Richtung gegangen, dass wir Frauen Männer kopieren. Wir müssen Frauen auch nicht Männer kopieren. Männer sind das schwächere Geschlecht, meiner Meinung nach, das weniger wichtige Geschlecht. Jetzt rein für die Evolution.
Mhm. Wobei, ohne Männer gibt es auch keine Kinder.
Gibt es auch keine Kinder, absolut. Aber wenn man die Geschichte anschaut, viel mehr Frauen haben Nachfahren, als ihre Gene können weitergehen als Männer. Mhm. Männer sterben viel mehr Männer ohne ihre Gene können weitergeben.
Aber es braucht nur ein Mann für ganz viele Kinder.
Absolut. Richtig, ja. Absolut. Aber eben, ich sage, wir haben unterschiedliche Rollen, aber noch eins soll jeder noch frei und jede soll frei sein, sich eben ihr Leben auch können zu leben, solange sie nicht die anderen einschränkt, das ist schon klar.
Ja. Weil es ist ja so, also wir reden jetzt sehr binär, wir reden jetzt von Frauen und von Männern, aber es gibt ja eigentlich auch viele Leute, die sich nicht auf etwas festlegen, sondern wo wir das Gefühl haben, in mir ist ganz viel Verschiedenes. Wie steht ihr denn zu dem?
Also ich habe ja in meinem Podcast auch schon Gäste gehabt, wo genau in das Non-Binäre oder reingehen. Oh, das muss es geben. Das gibt es auch, das weiss man auch. Ich würde jetzt aber sagen, die grosse, grosse Mehrheit ist männlich oder weiblich und dass es gewisse Leute gibt, die sich nicht identifizieren können, das stimmt, aber das Buch ist für die geschrieben, die Männer sind oder die sich halt als Mann vielleicht identifizieren.
Mhm. Warum hat er das Buch im eigenen Verlag rausgegeben?
Ja, das ist schon etwas, also die ersten Bücher habe ich sonst im Verlag rausgegeben und jetzt habe ich es im eigenen Verlag gemacht. Ganz einfach, weil erstes Mal finde ich es einen ganz spannenden Prozess. Also ich tue auch gerne grafische Sachen machen und so, muss ich ehrlich sein. Und das Zweite ist, ich bin nachher Herr von meinem Werk. Und ich glaube, heute, es hat gewisse Vorteile mit einem Verlag, aber es hat wirklich auch Vorteile, wenn man es im Selbstverlag macht.
Also es gibt sehr, sehr erfolgreiche Autorinnen und Autoren, weil ihre Bücher nur noch im Selbstverlag. Schon viel einfacher als früher.
Es ist enorm einfach. Ja. Also das ist so.
Wir kommen schon zum ersten Lied, Matthias Müller, wo dir mitgenommen hat von The Pogues, Dirty Old Town. Warum? Ja.
Also erstmal ist es eines der besten Lieder wahrscheinlich, was es gibt. Pogues ist sowieso eine unglaubliche Gruppe gewesen. Ich habe die 5-mal live gesehen. Das ist eine von 2 Dino-Gruppen, die ich wirklich mehrmals im Ausland schaue. Und erinnert mich natürlich an meine Zeit als um die 20 herum. Aber der Sean McCann, der gestorben ist, ist erstmal ein brillanter Musiker gewesen, ist aber ein Poet. Und seine Texte finde ich unglaublich gut. Und Dirty Old Town ist für mich, wenn ich das Lied höre, denke ich an die Stadt Biel. Nicht, weil es nicht einfach nach dem Begriff einfach Dirty Old Town, sondern was er auch singt, oder? At the Gas Works a Wall, also beim Gaswerk, oder? Er singt vom Fluss, also im Prinzip ist es unsere Schüsse. Er erzählt wie diese Bahn abfährt in der Nacht. Und wie man das Schiff hört, also ich stelle mir direkt vor, wenn ich beim Pavillon oben bin und schaue runter auf den Bahnhof und sehe das, unseren Hafen, oder? Also, und es gibt so Erinnerungen, oder? I kissed my girl at the gasworks wall, the first kiss. Also das sind so die Erinnerungen, die man selber auch hat an der Stadt Biel, habe ich das Gefühl. Und er ist natürlich, genau, dann kommt er vor, wo er sagt, mit der Axt, ich schleife die Axt, und Axt ist ja ein Bieler Wappen.
Stimmt.
Also es ist wie gemacht für die Stadt Biel, und ich weiss nicht, warum das noch niemand richtig herausgefunden hat, dass das eigentlich ein Lied ist. Das wäre wie eine Hymne für die Stadt Biel.
Ich werde das Lied nie mehr hören können, ohne an die Stadt Biel zu denken. Lassen wir rein.
Met my love by the gasworks wall. Dreamed a dream by the old canal. I kissed my girl by the factory wall. Dirty old town, dirty old town. Clouds are drifting across the moon. Cats are prowling on their beat. Springs a girl from the streets at night. Dirty old town, dirty old town. Smoky wind, dirty old town, dirty old town. I'm gonna make me a picture box, shining steel, tempered in the fire. I'll chop you down. Get out the train. Dirty old town, dirty old town. I met my love by the gasworks wall. dreamed a dream by the old canal. I kissed my girl by the factory wall. Dirty old town, dirty old town, dirty old town, dirty old town.
Willkommen zurück beim Klartext heute mit dem SVP-Grossrat, Autor und Podcaster, Berufsoffizier Matthias Müller. Matthias Müller, eben, ihr seid Berufsmilitär. Warum habt ihr euch für eine Karriere im Militär entschieden?
Ja, das ist, also ich bin jetzt seit 26 Jahren Berufsmilitär. Und das heisst, ich habe das Studium gemacht, bin zuerst schon als Journalist tätig gewesen, habe mich nachher erst mit 29 entschieden, Berufsmilitär zu machen. Warum? Es ist immer für mich, der Offizier ist für mich immer ein Ideal gewesen. Mhm. Und ich sage das auch ehrlich, das ist vielleicht auch ein kleines naives, romantisches Bild gewesen. Aber für mich ist der Offizier eigentlich eben das, wo eine tugendhafte Person, die sich einsetzt für andere, wo die Schwachen helfen, wo bereit ist, zu kämpfen für das, was man glaubt. Mhm. Also für mich ist das so das Ideal. Und ja, jetzt nach 26 Jahren muss ich sagen, es sind auch nicht alle Offiziere entsprechend dem Ideal. das ist, und ich sage, ich habe noch gesagt, mir hat mir das mal gesagt, vor 30 Jahren, oder, dass ich unter einem John-Wayne-Syndrom leide. Das mag sein, dass ich das ein bisschen habe. Aber darum habe ich das so gemacht. Und eben für etwas Grösseres, etwas zu dienen, wo man als grösser anschaut als sich selber. Es geht mir da nicht, ich muss auch ehrlich sein, also wenn jetzt je nachdem, in was für einem Land das ich wäre, wäre ich wahrscheinlich nicht im Militär.
Ja.
Das muss ich auch sagen, man kämpft. Ich habe meinen Aspiranten immer beigebracht, wir kämpfen nicht für ein Land, sondern wir kämpfen für eine Idee. Mhm. Und unsere Idee ist Freiheit, Demokratie, Menschenrecht. Für das kann ich dahinter stehen. Mhm. Aber einfach für ein Land kämpfen, das finde ich, das ist nicht die richtige Motivation. Also so, und darum eben, bin ich ins Militär gegangen, weil ich stehe zu dieser Idee der Schweiz und finde, wir müssen dafür kämpfen, wenn es nötig wäre.
Hättet ihr schon als Kind Interesse an Armeen und an Militär?
Ja, mal. Aber vielleicht so ein bisschen John-Wayne-Syndrom. Also ich denke, ich bin ziemlich beeinflusst worden durch viele Filme, die ich geschaut habe, schon als Kind.
Hollywood?
Ja, mhm. Absolut. Also, und das war für mich eben auch so ideal gewesen. Und da muss man schon sagen, wenn man so in den 70er Jahren als Kind oder 80er Jahren, das hat dem schon geprägt. Mhm. Die Filme damals, wo man noch so eine eher heroische Geschichtserzählung hatte, wo ich glaube, wieder ein bisschen zurückkommt.
Ja, man hat schon ein bisschen das Gefühl, ja, dass so diese Geschichten wieder ein bisschen ins Kino kommen.
Ja. Mhm. Ja. Aber eine Zeit lang ist es natürlich verloren gegangen, also hat man die postheroische Welt gehabt, etc. Und dort war es ein bisschen wenig gewesen, aber das hat mich sicher beeinflusst. Mhm. Und das hat mich interessiert, ja.
Unser System mit dieser Milizarmee, ist das eurer Ansicht nach ein gutes System?
Ja, das ist das Beste, was es gibt. Das Beste, was es gibt, und ich sage das immer, überlegt euch mal, wenn jedes Land auf dieser Welt ein Schweizer System hat. Milizarmee, reine Verteidigungsarmee. Es gäbe keinen Krieg. Die könnt eine Milizarmee nicht irgendwie für irgendwelche Grossmachtlust in einen Krieg schicken. Mhm. Der Bürger ist der Souverän und der sagt, stopp, geht's eigentlich noch? Da kommt doch nicht. Und das merkt man auch als Kommandant, wenn ich Bataillonskommandant war, wenn ich irgendwie 1000 Soldaten geführt habe. Ich hätte ja nicht irgendwelchen Bullshit befehlen. Es hat immer gesagt, das mache ich einfach nicht. Und zu Recht. Oder? Also, und das ist das Schöne an unserer Armee. Oder? Der Bürger ist der Souverän, er übernimmt selber Verantwortung, aber er wird nicht missbraucht wie eine Berufsarmee, die nichts anderes ist als ein Söldner von Regierung.
Ich habe die These, man will ja auch mehr Frauen ins Militär bringen. Und ich habe die These, dass wenn es eine Berufsarmee wäre, also wenn man Karrieremöglichkeiten hat, dass vielleicht mehr Frauen würden mitmachen, weil sie eben würden sehen, hey, da ist ein Aufstieg möglich. Zum Beispiel in den USA so, oder?
Ja, also klar, ich bin ja in der US-Army und
also gehen schauen einfach.
Nein, wir waren also ein Jahr in der US-Army. Mhm. Also nicht, also wir machen Austausch, oder? Ja. Die Schweizer Armee. Und ich war wirklich ein Jahr dort gewesen, also in Fort Benning, das ist der grösste Waffenplatz, und ich war noch in Fort Drum gewesen, eingeteilt in einem Bataillon. Fort Benning habe ich einen Kurs gemacht. Und das sieht man dort schon. Natürlich, die Armee ist ein Instrument für viele Leute für einen sozialen Aufstieg.
Ja.
Muss man ganz ehrlich sein. Also vor allem die Soldaten, das sind viele Leute, die sagen, ich will, dass meine Kinder mal besser haben als ich. Und darum gehen sie in die Armee. Ich muss aber hier auch sagen, hervorragende Offiziere. Also all die mir sagen, die Amerikaner sind auch dumm. Ich habe noch nie so viele gute, intelligente Leute gesehen, wie die amerikanischen Armee, die Offiziere. Mhm. Also sprachengewandt, Geschichte gewandt, Philosophie gewandt, also wirklich sportlich top. Aber wie gesagt, es ist für Soldaten ist es ein sozialer Aufstieg.
Mhm.
Und das stimmt. Aber ist das die richtige Motivation? Ist das wirklich gut, wenn die Armee im Prinzip nichts anderes ist als
eine Firma?
Ja.
Mhm. Ist sie denn Idealist?
Das ist so.
Ja. wenn man von Ideal redet, zum Beispiel Israel kennt ja die Wehrpflicht, also respektive, da müssen die Männer 3 Jahre in die RS und die Frauen 2 Jahre. Also fast gleichberechtigt. Ja. Da tun wirklich alle ehrlich mitmachen. Findet ihr, dass zum Beispiel die Frauen in der Schweiz auch müssten, Dienstpflicht haben?
Das ist eine schwierige Frage. Auf der einen Seite ja. Und wir sagen viele Leute immer, ja, eben, wenn wir schon von Gleichberechtigung reden, gibt es die gleichen Pflichten. Aber jetzt kommt genau das, was wir vorher schon besprochen haben. Und ich habe ein Kapitel drin, das heisst die Geburtsschuld.
Ja, genau. Oder?
Und ich denke, die Frau, und das ist jetzt einfach Natur gegeben, da können wir machen, was wir wollen, aber wenn sie ein Kind bekommt, ist sie rund 2-3 Jahre absorbiert. Ohne eine Mutter kann ein Kind nicht überleben in diesem Sinn. Das heisst,
also es kann mit anderen Bezugspersonen.
Aber ich sage jetzt mal, 9 Monate ist klar.
Ja, klar.
Oder?
Mhm.
Und die ersten Monate, also es ist nicht so wie in Natur, wo ein Ross auf die Welt kommt und mehr oder weniger
voll galoppiert.
Ja. Oder? Mhm. Es braucht in dem Sinn eine Mutter. Also eine Mutter hat sicher, oder eine Frau hat in dem Sinn schon eine Pflicht, die von Natur gegeben ist. Also wenn man dann Pflicht will sagen, oder eine Aufgabe, das ist ja nicht Pflicht, wenn sie nicht will. Aber, und ich finde das auch ein bisschen unfair, vielleicht wenn man der Frau sagt, ja, die müsst jetzt auch. Oder? Der Mann, der wird nicht schwanger. Der Mann hat die Zeit nicht. Und darum finde ich, in Israel haben sie es so gelöst, eben in dem, dass der Mann länger als die Frau. Vielleicht könnte man auch so etwas überlegen, wo man sagt, dass die Frauen eine Grundausbildung mal könnten machen, wenn sie wollen. Oder wo man als Pflicht machen von mir aus. Aber genau gleich wie die Männer würde ich jetzt nicht machen.
Hättet ihr Rekrutinnen ausgebildet?
Ja.
Wie sind die drauf gewesen?
Sehr gut. Sehr gut. Also das muss man natürlich so sagen. Das sind, und das ist jetzt nicht irgendwie, um da die Frauen zu loben und so weiter. Sondern, nein, es sind also wirklich die Frauen, das ist ein riesen Unterschied zwischen dem Mann und der jungen Frau. Die Frau hat sich freiwillig entschieden. Also die weiss, was sie will. Die hat sich darum gekümmert, die hat sich interessiert, die weiss genau, was sie sich einlässt und ist absolut motiviert. Und in der Regel wollen die Frauen auch nicht nur Rekrutin oder Soldat sein, sondern wollen weitermachen. Das machen sie auch meistens. Also die wissen genau, was sie wollen. Während viele junge Männer die sagen, ja, ich muss halt und mach es halt mal und so. Also die Frauen sind in dem Sinn wirklich immer sehr stark gewesen. Also wirklich, ich hatte eigentlich keine schlechte Frau gehabt, auch in der Offiziersschule nicht. Und man merkt, was auch lustig ist, der Einfluss, was hat auf eine Einheit, auf einen Zug, das ist auch so, hat sicher vielleicht, jetzt nicht nur positiv, vielleicht hat es auch negative Einflüsse.
Also, dass sie zerstreut sind.
Je nachdem, also es gibt ja manchmal halt schon, weil es halt ist, wenn Männer und Frauen zusammen sind, kann so Eifersüchtereien geben oder plötzlich Bärli bilden, das gibt's, das ist menschlich, oder? Das ist halt einfach. Aber was lustig ist, wo ich zum Beispiel, einmal haben wir, das muss ich mich erinnern, haben wir einen Marsch gehabt, das ist schon ewig her, wo, haben wir einen Eilmarsch, also, wo es auf die Zeit gegangen ist, und wir natürlich gesagt, ja, meine Kompanie, die ich betreut habe, die muss gewinnen, oder? Das ist logisch. und nachher sind wir da gut unterwegs, und ein paar Jungs gehabt, die haben da von jämmerlen und tun, und ja, sie mögen nicht mehr und so. Und nachher haben wir eins oder zwei Frauen gehabt, dann ist die eine gegangen, sie soll den Rucksack abnehmen. Und dann sind die wieder laufen. Sie haben den Rucksack nicht abgegeben und sie sind schnell gelaufen. Wie verrückt. Und das merkt man dann schon. Also das ist so ein gewisses Ehrgefühl, das dann vielleicht kommt. Und wenn plötzlich die Kameradin sagt, du, sonst gibst du mir den Rucksack, wenn du nicht mehr machst. Oder? Und das merkt man. Also es hat einen Einfluss auch im Umgang untereinander. Man ist eher ein bisschen anständiger. Man tut sich vielleicht ein bisschen zurücknehmen. Ja. Genau.
Habt ihr eigentlich euren Töchtern das empfohlen, Teres?
Meine Töchter und mein Sohn, die können, also sie lassen alle Handlungsfreiheit auf der Welt, die sie wollen. Also ich bin doch nicht irgendwie, ich bin sehr anti-autoritär.
Oh, das
was ist es so?
Für jemanden, der so hoch im Militär ist, ist das ja noch speziell.
Nein, also wirklich, sie müssen selber den Weg gehen. Ich unterstütze sie, was immer sie wollen. Aber ich will sie nicht irgendwo irgendetwas zwingen. Das funktioniert doch nie.
Ja.
Das funktioniert nicht. Also, ich schreibe, glaube ich, auch sogar im Buch in dieser Richtung. Oder ich muss als Vater muss ich günstige Voraussetzungen schaffen und nicht irgendwie mehr selber wollen, wirklich uns irgendwo reindrücken. Aber, was ich muss sagen, die eine Tochter sieht, also die eine Tochter ist jetzt 19, die war am Orientierungstag, freiwillig, okay, mega cool. Sie hat sich jetzt interessiert, sie sagt immer noch, sie will ins Militär.
Mhm.
Wir schauen, wenn sie so weit ist, ob sie dir geht und ob sie ihr gefällt. Und die Kleinere, die interessiert sich tatsächlich auch für das Militär. Also. Mhm.
Ich glaube, eure Frau hat ja auch gedient.
Genau, meine Frau war in kanadischer Navy. Genau. Mhm.
Also ja. Eben, das ältere Haus ist schon...
Es ist Vorbild. Es hat einen Einfluss, aber es ist jetzt nicht so, dass ich... Klar, man sieht natürlich die Uniform und alles, aber es ist nicht so, dass ich das jetzt daheim erzähle, die müsst und so.
Sie müssen keine Uniformen anlegen.
Nein.
wie ist das eigentlich, ihr habt, eben, ihr macht auch viel neben eurem Job eigentlich in der Armee, seid exponiert, nicht nur mit der Politik, sondern auch mit eurem Podcast. Wie beurteilt das VBS das? Also habt ihr da irgendwie Probleme oder findet man das gut?
Ja, das ist eine gute Frage. Also es finden sicher nicht alle gut. Definitiv. Und die finden es sehr gut. Aber es gibt auch ganz viele, die das nicht gut finden. Die finden, dass wir müssen sich da nicht exponieren und so weiter. Ja, das, wie gesagt, das ist jedem frei, wie er das sieht. Andere haben andere Hobbys.
Mhm. Wir kommen schon zum zweiten Lied. «You Can Have the Crown» von Sturgill Simpson. Warum?
Als erstes mal ist es mega schönes Lied, finde ich. Also, mir passt ihm, also, es ist das Typ, also, es ist klar, also, richtiges Amerikaner-Lied, wie ich es gerne habe, oder? Mit den Mandolinen und so weiter. Also, das ist wirklich, das ist vom Rhythmus her, vom das Feeling, das einem gibt. Mir hat das Gefühl, man ist nachher eben gerade irgendwo in den Südstaaten oder irgendwo. Und das andere ist, dass Sturgill Simpson ist auch wieder, er schreibt auch gute Texte.
Mhm.
Und auch hier, aber you can have the crown. Es ist, also das ist das etwas, was mir auch entspricht eigentlich. Du kannst, ich will das Richtige machen und nicht das, wo für Karriere das Richtige, wo richtig ist. Sondern ich will das Richtige machen. Ich will mir können selber in den Spiegel schauen. Und darum mache ich auch das Zeug. Und ob es jetzt anderen passt oder nicht, so be it.
I guess it could be worse, it ain't that bad. At least I ain't sitting no back dead in the middle of hot damn desert, just sitting in a tent. Every time my wife talks, baby gets mentioned. I'm so broke, can't pay attention, Lord. It tears me up to see her cry. Tars and other stuff I can't buy. But now, Lord, if you can hear me,
still call me King Turd up here on Shit Mountain. If you want it, you can have the crown. Sitting on my ass like a bump on a log, watching Andy and old Boss Hog. I guess I ought to get up and go out and find a job. Still sitting on the couch trying to find the next line. I'm sure there's gotta be a better use of my time, like figuring out which one of them are banks I'm gonna go rob. Well, the name of the game is Hurry Up and Wait. That ain't putting no food on my plate or gas in my car. And I drive a Bronco. When the Lord finally got out of my record deal, and now these bluegrass tunes was buying all my meals, and we're all just pawns in the game of life like Mongo. When the Lord, if you can hear me, won't you throw a damn dog a bone? 'Cause if the devil shows up with a better deal, souls are going down. And I sing them real pretty, sing them real sad, and all the people in the crowd say he ain't half. Up here on Shit Mountain, if you wanted to, you can have the crown. Well, they call me King Turd up here on Shit Mountain, if you wanted to, you can have the crown.
Willkommen im Klartext heute mit dem SVP-Grossrat Matthias Müller. Matthias Müller, ihr seid in Biel zur Welt gekommen, ihr seid hier aufgewachsen. Was habt ihr für eine Kindheit gehabt?
Ja, ganz normale, in so einer Mittelklasse, also Familie. Keine grossen Sorgen. 70er, 80er Jahre waren cool gewesen. Das Einzige, was wir hatten, war der Kalte Krieg. Und das hat mich natürlich auch wirklich beeinflusst. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Oder? Wenn wir am Mittag oben haben, wir zu Mittag gegessen. Und dann hat man Radio gehört. Und dann sind wir die Nachrichten gesehen. Und dann hat man da vom Brezhnev erzählt und von diesen Sachen. Einmarsch in Afghanistan von den Sowjets und so weiter. Das hat mich dann natürlich so als zwischen 7 und 12, sage ich mir, das sehr prägt.
Mhm. Also die Bedrohung vom Atomkrieg,
Atomkrieg, oder? Genau. Und so die, oder man sagt dort immer, es ist so polar, die Welt. Aber nein, es war damals extrem gewesen, oder? Und ich sage eben so mit 10-Jährigen, also so ein Brezhnev, der hat schon noch Eindruck gemacht mit seinen Augenbrauen, wie er böse reingeschaut hat. Und man so das Gefühl hatte, ja, was kann jetzt da passieren? Und nachher so, und für mich ist darum auch der Ronald Reagan, ist ein sehr Beeinfluss, also eine Person, die mich sehr beeindruckt hat, damals mit 10, zwischen 10 und 18, wo für mich das genau eigentlich alles symbolisiert hat, was ich toll finde. Und klar bin ich dann als Kind gewesen, das hat mich dann beeindruckt, aber der Mann, der kommt, wo in dem Amerika, wo am Boden gesehen ist, oder im Iran, wo die Marines abgestürzt sind, oder? Und alles, dass man in Amerika mit dem Kännchen müssen an die Tankstelle gehen, Benzin holen, das haben wir alles gesehen im Fernsehen, und das ist unglaublich. Dann kommt der Mann, der gut aussieht, gut kann reden und hat Hoffnung gebracht. Ja. Und für mich ist das eben genau auch wieder so, das hat mich auch beeinflusst. Oder? Darum heisst übrigens meine Tochter auch Reagan.
Reagan zum Vornamen, genau. Amerika ist etwas, das ich glaube, sehr hat geprägt. Ist das irgendwie von daheim gekommen?
Nein, also eben, wie gesagt, sicher wegen dem Kalten Krieg auch. Und nachher bin ich 1980, bin das erste Mal zu Amerika gewesen.
Also mit 10?
Mit 10, ein riesen Ding gewesen. Oder? Damals ist man noch nicht so nach Amerika, denn mein Vater konnte begleiten auf einer, ich glaube, 3 Wochen sind wir gesehen oder 4 Wochen auf einer Geschäftsreise.
Okay.
New York, nach Boston und so weiter und Florida. Und das war natürlich mega gesehen. Also das hat mich schon sehr beeindruckt damals. Und nachher, wie gesagt, eben die Filme, Ronald Reagan, alles das hat mich sehr beeindruckt. Mhm. Und nachher etwas, was mich auch geprägt hat, und das sage ich auch immer, das war 1980, 24. Februar, The Miracle on Ice. Oder wo die College Boys, jetzt haben wir noch gerade wieder Olympische Spiele, wo die College Boys die Sowjetunion geschlagen haben, das war auch etwas gewesen, wo das, ja, ich glaube so mit 10, 11, 12, was man dann erlebt, das prägt einem enorm.
Mm-hmm.
Und das war so ein Moment gewesen. Und sonst eben Biel, nein, cool, eigentlich gute Zeit gehabt in Biel, immer, ja.
Ihr seid als Gymi, habt dann studiert, aber seid jetzt nicht, glaube ich, der typisch linke Student gewesen, wie das in dieser Zeit so die jungen Männer sind, oder?
Nein, gar nicht. Also das ist auch lustig, das hat man mir auch zu spüren gegeben. Mhm. Das ist auch lustig gewesen damals, vor allem noch oder? Psychologie, das ist nicht, in Wirtschaft hat es noch so, sind auch da die gewesen, wo Wall, eben so, hey, das Gefühl gehabt, sie gingen auch auf Wall Street und so, genau. Oder Wolf auf Wall Street und so. Und bei Juristen sind die ganz Konservativen gewesen, wo in Schale gegangen ist, und bei uns sind die gewesen.
Also Psychologie und Medienwissenschaften,
genau,
oder?
Genau, das ist so, und das Lustige war wirklich, ein Kollege und ich, wir sind wirklich so gesehen, also einer, den ich dort gelernt habe, wir sind wirklich wie zwei, wir sind richtig rausgestochen, oder? Mhm. Ich bin mit meinen Cowboy-Boots gekommen, und so angelegt, oder? Und dann ist ein zu mir, haben sie mir gesagt, du mit deinen Macho-Stiefeln. Oder ich mache mir eben den Schalst, habe ich an jeder Türen aufgehalten. Wirklich Türen aufgehalten für die Zinge. Und dann sagt sie mir, ich kann die Türen selber aufheben. Du Macho. Also, okay. Also, es ist eine lustige Zeit gewesen. Man hat auch gemerkt, dass man manchmal fast ein bisschen gemobbt worden ist. Und dort habe ich aber auch für mich auch die Erkenntnis genommen, also, dass man, wenn man gemobbt wird, ist man ja auch selber, ich sehe da immer ein bisschen Opferschuld. Ja, ich habe einfach nicht reingepasst. Und ich bin der Einzige, der mit dem Auto ist gegangen. Ich habe mir ein Auto gekauft mit 18. Punkt, oder? Und ich bin mit dem Auto gegangen. Das ist für die schon, das ist damals schon nicht gut gewesen, oder? Und ich bin der Einzige, der Militärdienst gemacht hat. Nicht, wo Offizier war, der Militärdienst gemacht hat. Was habe ich gemacht? Natürlich, wenn ich WK hatte, bin ich extra noch in Uniform ab und zu noch an die Uni gegangen. Und,
zum Provozieren. Zum Provozieren.
Logisch.
Oder seid ihr FDP gewesen?
Genau. Ja, genau.
Warum?
Weil damals, mit 14, bin ich die FDP eingetreten.
Also mega jung politisiert,
ja, genau.
Oder?
Mhm. Und dann war der Slogan, und ich weiss es noch, ich hatte auf meinem Töffli den Kleber gehabt, weniger Staat, mehr Freiheit. Absolut der beste Slogan, den es auch je gegeben hat. und damals war die FDP tatsächlich noch eine klassisch liberale Partei gewesen, meiner Meinung nach. Und für mich logisch ist die FDP gegangen. Also ich bezeichne mich selber als klassisch liberal, oder heute muss man ja libertär sagen, weil die einen Liberalismus ja fast gekidnappt haben und den Begriff umgedeutet haben. Mhm. Aber ja, da bin ich noch relativ lang in der FDP gewesen, bin nachher austreten, wo die ganze Geschichte war. Also es hat mehrere Gründe gehabt, warum ich austreten bin. Also es ist so, ich bin auch weggezögert aus der Stadt Biel, Richtung Zürich. Das war im 2000. Mhm. Und dann bin ich da ausgetreten. Aber auch, weil ich das Gefühl hatte, die FDP hat ihren liberalen Kompass verloren gehabt.
Und dann seid ihr zur SVP, die dann gerade wirklich aufsteigend war?
Also ich bin nicht gerade eingestiegen, sondern ich bin nach einer Zeit lang nicht politisch tätig gewesen. Dann ist die Geschichte mit dem Blocher, wo sie den Blocher rausgefallen haben. Im Bundesrat. Und ich habe dann gefunden, dass so etwas unschweizerisches, was jetzt hier gemacht worden ist. Und das hat mich wieder politisiert.
Okay.
Und nachher bin ich 2007 oder 2006, im Block, dann bin ich nachher in die SVP eingetreten.
Mhm. Und jetzt seid ihr dann sehr erfolgreich in der SVP. Jetzt seid ihr ja sehr ein freiheitsliebender Mensch. Wie kann ein freiheitsliebender Mensch bei der SVP sein?
Es ist, die SVP ist, wenn ich jetzt von allen Parteien schaue, ist die SVP klar die am meisten auf Eigenverantwortung und Freiheit pocht.
Aber auch gehorsam verlangt, oder? Also die Fraktionen sind extrem diszipliniert.
Nein, das ist jetzt etwas, das ist so ein Vorurteil, das man hat. Ich bin ja selber Schweizer Fraktionschef und das schon seit 10 Jahren. Und also nicht so, dass wir das auf Fraktionsgehorsam verlangen. Wir diskutieren Sachen und wir haben jedes Mal pro Session haben wir 3-4 Geschäfte, die wir als A-Geschäft bezeichnen. Das sind die Geschäfte, wo wir sagen, dort müssen wir einstimmig auftreten. Aber das heisst nicht, dass jemand muss. Das heisst, er kann sich auch enthalten.
Ja aber das ist nicht das Gleiche, oder?
Nein, aber es ist so. Aber das sind 3-4 Geschäfte auf 80 Geschäfte. Mhm. Und sonst sind wir sehr, diskutieren wir wirklich Sachen. Wir zwingen niemanden. Und mir ist, ja, es gibt dann zum Teil heftige Diskussionen. Ich bin selber einer, wo ab und zu manchmal fast allein da steht, die Fraktion. Und das als Vizefraktionschef. Ich behaupte jetzt, ich kann es aber nicht belegen, dass andere Parteien auf einem anderen politischen Spektrum strengere Regeln haben. Und es ist aber noch lustig zu beobachten, wenn es Abweichler gibt, wie noch die Fraktionsspitze hinterher verschiebt zu diesem Platz und dort mal schnell eine Schelte loslegt.
Das machen die nicht.
Nein. Mhm. Nein. Was wir wissen, ist immer, wenn jemand wirklich nicht, was wir nicht so gerne haben, ist, wenn jemand während der Debatte plötzlich ändert und es nicht sagt, weil das ist einfach peinlich, wenn der Redner vor ist und sagt, zwei Drittel vor der Fraktion sind dafür, ein Drittel nicht, und am Schluss ist es nachher plötzlich halb-halb.
Ja.
Und der sieht einfach, oder sieht einfach blöd aus vor. Aber nein, wir sind also definitiv nicht, wir probieren die Leute zu überzeugen.
Mhm. Weniger Staat, mehr Eigenverantwortung, das ist eigentlich auch ein bisschen das Credo von der SVP, kann man sagen, oder? Ausser wenn es um die Bauern geht. Dort findet man nicht mehr Eigenverantwortung und weniger Staat. Oder? Dort findet man Subventionen behalten. Ich will das gar nicht werden, das ist einfach ein Fakt.
Ja, das ist ein Punkt, wo man selber, aber ich sage jetzt mal, in der SVP selber auch manchmal sagen wir, zu Diskussionen führt. Jetzt behaupte ich aber, und es ist absolut richtig, also manchmal habe ich auch den Eindruck, mir geht es weit. Aber die Landwirtschaft ist doch noch mal etwas anderes. Warum? Es geht darum, um die Landesversorgung.
Man kann ja auch Milch aus Frankreich trinken.
Ja, aber für die Unabhängigkeit von einem Land braucht es so gewisse Industrieteile, wo eigentlich im Land sollten sein, dass wir eine Unabhängigkeit haben.
Gilt das auch für die Medien?
Also für die Medien, Medien können ja... Also wir sind jetzt beim Aschur und ich glaube, die machen gute Arbeit, ohne dass die müssten grosse... vom Staat unterstützt
werden. Also wir bekommen natürlich auch von diesen Serafengebühren, aber das ist ein anderes
genau.
Thema. Gut, also ich stelle fest, bei den Bauern ist eine Ausnahme.
Also, also für mich ist es nicht einfach ein Blankoscheck. Gar nicht. Also es gibt zum Teil schon Subventionen, wo man das Gefühl hat, jetzt müsst ihr hören.
Ja.
Aber dass ich gewusst, dass die Landwirtschaft eine Sonderstellung hat, das denke ich, das ist... Das muss man anerkennen, weil es eben um die Landesversorgung geht.
Ihr habt vorhin gesagt, dass ihr manchmal auch allein seid mit eurer Meinung. Und das zieht sich so ein bisschen durch euer Leben, ehrlich, dass ihr oft nicht in eine Schublade passt. Dass man zwar meint, dann kann man in diese Schublade tun, dann hört man aber zu und sagt, aha, nein, stimmt ja gar nicht. Es hat so ein bisschen System in eurem Leben, oder?
Ja, ich glaube nicht, dass es ein System hat. Aber es ist so, es passiert mir immer wieder. Aber es ist eben genau das, und das werde ich auch in solche Gesellschaft, da müssen wir das ein bisschen überlegen. Wir dürfen die Leute nicht einfach immer in Schubladen tun. Ich bin überzeugt, die meisten Leute, wenn sie eine Meinung haben oder etwas kundtun, sie haben sich etwas überlegt dabei. Also probiere ich doch, bevor ich die Person einfach sage, es ist ein Double, es ist so. Nur weil ich nicht zum gleichen Schluss gekommen bin, höre ich doch zuerst mal zu. Und dann sage ich vielleicht plötzlich, jetzt begreife ich, warum er, von wo er kommt. Und jetzt kann ich aber dann vielleicht auch sagen, du, aber hast du schon mal an das und das gedacht? Aber das Pauschalisieren, oder? Also das Stereotypisieren, und da muss ich schon sagen, das kommt schon eher aus der linken Seite, oder? Das habe ich immer gehabt. Ich bin gross, Militär, habe einen Kampfhund und so weiter. Das ist sowieso ein Rechtsextrem, oder? Und lass gar nicht zu. Und was ist überhaupt recht und was ist links? Und das sind alles so Diskussionen. Ich denke, wir sollten ein bisschen mehr uns die Mühe geben, mal die andere Person probieren zu verstehen. Und manchmal vielleicht sagen wir, der hat nicht Unrecht. Und vielleicht sagen wir, nein, ich komme zu einem anderen Schluss. Aber das Schublatisieren und auch immer, alles, was heute irgendwie nicht gleich Meinung wird einfach gerade abgetan als rechtsextrem oder schlecht.
Also rechtsextrem seid ihr effektiv nicht. Ihr dürft euch nämlich sogar sehr fest einsetzen für Israel, für den Staat Israel, wo ja die Rechtsextremen eher nicht wollen als Staat haben, respektive die Jüdinnen und Juden, die in Israel leben. Ihr seid Präsident von der Berner Sektion von der Gesellschaft Schweiz-Israel. Warum das Engagement für Israel? Von wo kommt das?
Also das ist auch, jetzt kommen wir auch wieder zurück auf die Geschichte von in den 80er Jahren, ganz am Anfang, als ich das erste Mal in den USA war. Die grösste Uhrenfirma in den USA damals, also ist heute noch die grösste Uhrenfirma, die ist damals von einem Holocaust-Survivor geführt worden.
Was war das?
Armitron hat die Firma geheissen. Das war auch der Besitzer von den New York Mets. Und in der Geschäftsleitung sehr viele jüdische Leute. Und eben, wie gesagt, ich habe meinen Vater können begleiten, ich habe die Leute lernen kennen. Die haben mich fasziniert damals. Sie sind mega coole Leute gefunden. Als Menschen, wie sie auftreten sind und so weiter. Also, das ist schon dort so eine gewisse Faszination und dort das Interesse gekommen, vielleicht, ja, was ist ein Holocaust-Survivor und alles das Zeug. Und nachher natürlich das Unrecht, was passiert ist, ich sage, das kann ja nicht sein, dass man das jetzt irgendwie probiert, wieder so einfach für, wie soll man sagen, mir tut's, heute habe ich den Eindruck, jetzt eben alles sind Nazis und ich weiß gar nicht, das ist etwas wirklich wahnsinnig Schlimmes, was da passiert ist damals, ein totalitäres System, das völlig eben 180 Grad von dem weg ist, wo ich dafür stehe. Und dann das andere ist natürlich auch, dass Israel ist ein faszinierendes Land. Mhm. Und ich denke, viele Leute, die Israel verurteilen, sind vielleicht noch gar nicht dort gewesen. Und ich sage einfach auch, geht mal besuchen mal Israel. Geht mal eine Woche, 4 Tage, 5 Tage, geht mal nach Israel. Schaut es mal an. Und auch dort, vielleicht sind gewisse Stereotypen, oder gewisse, müssen vielleicht gewisse Schubladen wieder aufnehmen und vielleicht rausnehmen und an einen anderen Ort her tun. Mhm. Weil nur vom Hören sagen, kann man nicht so gute Urteile machen. Aber wie gesagt, Israel ist ein faszinierendes Land, eine Willensnation, wo erfolgreich ist. Ich meine, sie sind offen, es ist ein multikultureller Mix, wenn man dort ist. Das, auch ich habe es jetzt so gesehen, im September, als ich da war, oder das ist noch, oder das, man hat das Gefühl, jetzt kommt man da, ja, das ist auch Krieg und Zeug. Mhm. Und das bebt in dem Tel Aviv, das lebt, das ist Freude rum. Also, das ist für einen als Schweizer das Gefühl, ja, dass man die müssen ja auch irgendwo, ne, die Leute gehen in Bunker, wenn etwas kommt, aber dann gehen raus, die haben ihre Partys, die haben ihre Start-ups, die arbeiten, die machen. Mhm. Und ich finde es ein unglaublich faszinierendes Land. Und wir könnten sehr viel lernen von Israel, anstatt dass wir eben immer die Stereotypen haben und das negative Vorurteil gegenüber den Juden.
Matthias Müller, wo geht es an in die Zukunft? Was hat er für Pläne?
Das ist noch schwierig zu sagen. Also, natürlich, ich bin nicht jemand, der grosse Pläne macht, weil Pläne schlussendlich die verheben. Aber wie der Mike Tyson gesagt hat, jeder hat einen Plan, bis er eins auf die Nase bekommt. Und,
Boxen hat er nämlich auch, genau.
Und darum, wir haben so gewisse Visionen sicher. Und was könnte sie? Vielleicht. Also der Wunsch wäre, dass sie dann irgendwann mal so halb in Schweiz leben und halb an einem anderen Ort.
Wo denn?
Momentan würde ich sagen, also lang wäre es Kanada gesehen, das ist jetzt nicht mehr, aber nein, Frau und ich würden auf Paraguay, haben wir uns Residenz genommen.
Ja, also eine Wohnung gekauft?
Nein, also einfach die Residenz.
Okay.
In Paraguay braucht man keine Wohnung zu haben, dass man eine Idee bekommt.
Habla español?
No, poco.
Poco. Das ist der Plan. Eben, genau. Das ist der Zukunftsplan. Der Matthias Müller spricht in einem Jahr fließend Spanisch.
Das ist noch schwierig. Aber ja, das wäre so etwas. Genau.
Wir kommen schon zum letzten Lied. Matthias Müller von Johnny Cash. I Won't Back Down.
Ja, genau. Das ist, ich finde, also das Original ist ja von Tom Petty. Mhm. In Tom Petty seine Version ist auch gut, aber ich finde die von Johnny Cash noch viel mächtiger, noch viel kraftvoller.
Rotziger auch noch,
genau. Mhm. Und das ist für mich so ein bisschen, wenn ich eine Hymne hätte, wäre das die, wo ich für mich, und ich hoffe, ich sage auch so, you can stand me up at the gates of hell and I won't back down. Ich hoffe, ich sage das, und das ist das, was ich auch gesagt habe am Anfang, das ist das, was ich von einem Mann auch erwarte, dass er für seine Werte einsteht, sich nicht biegen lässt, wenn die Gesellschaft halt etwas anderes will feig wird, sondern dass man sich selber einsteht für die Ideen, die man hat und für die Gesellschaft und für das Gute da ist und eben, wenn nötig, dass man sich vor das Tor vor der Hölle stellen kann und man nicht wird, nicht biegen lässt.
Merci für das Gespräch, Matthias Müller.
Merci auch.
Well, I won't back down. No, I won't back down. You can stand me up at the gates of hell, but I won't back down. Gonna stand my ground, won't be turned around. And I'll keep this world from dragging me down. Gonna stand my ground, and I won't back down. Hey, baby, there ain't no easy way out. Hey, I will stand my ground, and I won't back down. Well, I know what's right. I got just one life. In a world that keeps on pushing me around, but I stand my ground, and I won't back down. Hey, baby, there ain't no easy way out. Hey, I will stand my ground, and I won't back down. No, I won't back down.
Klartext, der Aschur-Talk. Jederzeit zum Nachhören auf aschur.ch und auf allen gängigen Podcast-Portalen. Wird euch präsentiert vom Kärcher Store in Lies. Wir vom DLC-Team beraten, verkaufen und pflegen alle Kärcher-Geräte. Mit Kärcher wird dein Zuhause wieder wow! Mehr unter dlc-lies.ch.